Nachrichten von SRF um 22 Uhr mit Corinna Heinzmann. Der erste Schnee im Flachland legt vielerorts den Verkehr lahm. In mehreren Schweizer Städten fahren keine Busse, Autofahrerinnen stecken im Stau und Flüge werden gestrichen. Nach Kritik und Diskussionen, Matt Gaetz will nun doch nicht mehr US-Justizminister werden. Das Wetter: bis in die Nacht verbreitet Schneefall, morgen Wechsel aus Wolken, etwas Sonnenschein und Schneeschauern um 2 Grad. Der erste Schnee bis ins Flachland hat in Teilen der Schweiz zu grossen Verkehrsbehinderungen geführt. Verschiedene Autobahnabschnitte und andere Straßenabschnitte waren und sind gesperrt wegen querstehenden Fahrzeugen und Unfällen. In Zürich, Basel und Bern wurde der Busverkehr eingestellt. Auch im Trambetrieb kommt es zu Einschränkungen. Aus Bern berichtet Dominik Meinberg.
Eine dicke Schneeschicht liegt auf abgestellten Fahrzeugen und Bistrotischen. Die Straßen sind komplett eingeschneit. Busse und Trams stehen auf der Straße, die orangen Blinker spiegeln sich im Schnee. Durch diesen bahnen sich Menschen einen Weg nach Hause. Auf Anfrage von Radio SRF bestätigt der städtische Verkehrsbetrieb Bernmobil, dass vorübergehend alle Trams und Busse stillstanden. Weichen und Fahrleitungen seien vereist, der Verkehr sei auf weiten Strecken blockiert. Bernmobil empfiehlt, nicht auf die Busse und Trams zu warten, sondern zu Fuß weiterzugehen. Personen seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt worden, jedoch fehle ein Überblick.
Vielerorts waren Pendlerinnen und Pendler wegen des Schnees mit großen Verspätungen unterwegs, so zum Beispiel auch in der Region Luzern. Auch im Bahnverkehr kam es zu Störungen. Laut der SBB mussten Reisende teils mit Verspätungen von über einer Stunde in Kauf nehmen. Und es fielen auch Züge aus. Gestört war vorübergehend auch der Betrieb am Flughafen Zürich. Vor allem am frühen Abend mussten zahlreiche Flüge annulliert werden. Der künftige US-Präsident Donald Trump muss eine neue Person suchen für die Leitung des Justizministeriums. Trumps Wunschkandidat Matt Gaetz ist nicht mehr bereit, Justizminister zu werden, wie er auf der Plattform X mitteilt. Gaetz schreibt, die Debatte um seine Nominierung als Justizminister habe beim Machtwechsel in den USA für unnötige Ablenkung gesorgt und er ziehe seine Kandidatur zurück. Seine Nominierung als Justizminister sorgte unter anderem für Diskussionen, weil das Justizministerium, das er künftig leiten sollte, mehrere Jahre gegen ihn ermittelt hatte, wegen Menschenhandels zu sexuellen Zwecken. Die Untersuchung endete ohne Anklage und Gaetz weist die Vorwürfe zurück. Nach Deutschland. Dort hat Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD mitgeteilt, er stehe nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung im Hinblick auf die anstehenden Bundestagswahlen. Olaf Scholz sei der richtige Kanzlerkandidat, so Pistorius. Nach dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu haben sich die Schweizer Behörden geäußert. Falls Netanyahu oder die weiteren Beschuldigten in die Schweiz reisen würden, müsse die Schweiz sie verhaften, schreibt das Bundesamt für Justiz. Denn die Schweiz habe die rechtliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag 2001 unterschrieben und sei verpflichtet, mit diesem zusammenzuarbeiten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte derweil, die EU-Staaten seien verpflichtet, die Haftbefehle umzusetzen. Israel hat mit Empörung auf den Haftbefehl gegen Regierungschef Netanyahu wegen möglicher Kriegsverbrechen reagiert. Zum Sport, Curling. Die Schweizerinnen stehen im Finale der Europameisterschaft. Dies nach einem Sieg gegen das Team aus Italien mit 7:3. Im EM-Final trifft die Schweiz am Samstag entweder auf Schweden oder Schottland. Nun zu weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht. Die Schweiz will bis im Februar einen neuen Klimaaktionsplan präsentieren. Das hat Umweltminister Albert Rösti an der Klimakonferenz in Baku angekündigt. Der Aktionsplan wird auf das Ziel ausgerichtet sein, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Rund ein Drittel der Menschen in der Schweiz sind 2022 übergewichtig gewesen. Das zeigen Zahlen des Bundes zur Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Unter starkem Übergewicht litten demnach 12%. Männer waren stärker betroffen als Frauen. Menschen mit Übergewicht hatten häufiger Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes. Junge Erwachsene in der Schweiz konsumieren gemäß einer Studie mehr Kokain als bisher angenommen. So gaben in einer Befragung in Zürich 13% der 24-Jährigen an, Kokain zu nehmen. Eine anschließende Haaranalyse zeigte dann aber, dass fast doppelt so viele tatsächlich Kokain genommen hatten. Nun zu den Börsendaten von 22.05 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.592 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York stand kurz vor Schluss bei plus 1,2%. Der Euro wird zu 92,92 gehandelt und der Dollar zu 88,68. Und nun noch die Wetteraussichten. Bis in die Nacht geht es mit teils kräftigem Schneefall weiter. Vor allem im westlichen Mittelland fällt vorübergehend Regen. Morgen wechseln sich im Norden sonnige Abschnitte mit Wolken und ein paar Schneeschauern ab bei rund 2 Grad. Und im Süden wird es mit Nordföhn ziemlich sonnig bei 9 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Thomas Fuchs.
SRF Sport. Mit dem Jan Zürcher am Mikrofon und den Schweizer Körnerinnen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, wo wieder im Europameisterschaftsfinal stehen. Die Schweizerinnen rund um ein Skip Silvana Tirinzoni gewinnen der Halbfinale gegen Italien. Am Schluss doch sehr deutlich mit 7-3. Gegen Italien haben sie schon an der letzten EM gespielt, im Finale damals. Und dort hauchdünn mit 6-5 gewonnen. Heute war es deutlicher gewesen und die Schweizerinnen unterstreichen damit auch ihre Topform. Und das schon sehr lang. Der Sieg heute im Halbfinale ist insgesamt der 21. Sieg an einer EM in Folge. Eine unglaubliche Bilanz und die soll natürlich mindestens noch ein weiteres Spiel weitergehen. Und zwar dann im EM-Finale. Der ist am Samstagmorgen. Sie spielen gegen Schweden. Die Schweizer Männer mit dem Skip Yannick Schwaller spielen morgen Vormittag ihre Halbfinale gegen Schottland am 8. Uhr am Morgen. Den gibt es auch live im Fernsehen auf SRF 2. Zwei weitere Jahre bleibt einer der besten Fußballtrainer bei einem der erfolgreichsten Fußballclubs in den letzten Jahren. Der Pep Guardiola, der bleibt bei Manchester City bis 2027. Das hat der Club heute Abend mitgeteilt. Mit den Engländern hat er vorletzte Saison unter anderem das Triple mit Meisterschaft, Cup und Champions League geholt. In der aktuellen Saison läuft es für einmal nicht ganz so gut bei City. City hat die letzten 4 Pflichtspiele allesamt verloren und liegt in der Meisterschaft im Moment auf Rang 2. Und nach 2 Spielen hat die Schweizer Frauenfußballnationalteam in dem Jahr 2024. Es sind 2 Testspiele, zuerst daheim gegen Deutschland in einer Woche und dann auswärts gegen England. Für die 2 letzten Match fehlt Nationalverteidigerin Luana Bühler. Sie hat Probleme mit dem Knie und geht darum Forfait. Für sie kommt die 18-jährige Noemi Iveli, die bei den Grasshoppers in Zürich spielt. Und nicht in Zürich, sondern in Bern spielt noch der Hockey-Goalie Philipp Wüthrich. Aber nur bis Ende Saison. Nachher wechselt der 27-Jährige ins Tessin zu Ambri Piotta. Das hat der Club heute bekannt gegeben. Er unterschreibt dort für 2 Jahre und bildet so ein neues Schweizer Goalie-Duo zusammen mit dem Gilles Sen, der schon in Ambri spielt. Auch er tut vorzeitig verlängern. Und zwar bis im Jahr 2028. Für heute ist das vom Sport.
SRF Verkehrsinfo von 22.09 Uhr. Im Berner Oberland ist die A6 Richtung Thun zwischen Lattigen und Thun Süd gesperrt. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Brünnen und Kirchberg stocken oder Verkehr und Richtung Bern ebenfalls zwischen Kirchberg und Wankdorf. Dann auf der A6 Richtung Bern ab Rubigen und ab München-Buchsee in der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Baden-West. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Lopper und Rothenburg Richtung Luzern ab Rothenburg und auf der A14 Richtung Luzern ab Kisikon-Roth.
SRF 1 Der Nachtclub.
Schön, sind Sie da oder wieder da. Willkommen in der zweiten Stunde von dem Club, wo Sie die Füße aufheben können. Mein Gast, Caroline Wittmer, sie ist Kuratorin vom Riedberg-Museum hier in Zürich, hat uns in der ersten Stunde schon sehr spannende Einblicke gegeben, die Welt der Kunst, finde ich. Jetzt, in dieser Stunde noch, möchte ich noch ein paar Aspekte nachgehen, die ebenfalls immer ein bisschen im Hintergrund bleiben, aber genauso faszinierend sind. Was passiert eigentlich, wenn ein wertvolles Kunstwerk oder so ein Gegenstand ausgeliehen wird oder geschenkt wird? Oder wie kommen solche Gegenstände sicher von A nach B? Was braucht es an Sicherheitsvorkehrungen, damit eben nichts im Zufall überlassen wird? Sie haben es gehört, so eine Ausstellung braucht bis zu 5 Jahre Vorbereitung. Und natürlich, wie sieht es aus mit den Geschichten hinter den Schenkungen? Und wer gibt solche Schätze überhaupt ab? Warum? Caroline Wittmer nimmt uns mit hinter Kulissen und zeigt uns, wie viel Logistik, aber auch wie viel Herzblut hinter ihrem Kunstwerk steckt, das wir im Museum bewundern können. Also, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Sie können Fragen stellen meinem Gast, anrufen auf 0848 440 222 oder ein Mail schicken via srf1.ch. Oben rechts Kontakt ins Studio. Die Herren im Nachtclub mit der Caroline Wittmer und dem Ralf Wicki.
People say I'm a lion at heart. But they don't know what I am. People say that I stand up off, but they just don't understand. Every night when the darkness falls, I'll be there if you beg me call. I'm a fool for you, baby. I'm a fool right now. People say I'm a man of me, but my pants are full of holes. People say I'm a holy child, but I'm rich down to my soul. All I need is your close beside me. All I need is the satisfaction. I'm a fool for you, baby. I'm a fool right now. I'm a fool for you, baby. I'm a fool.
Sie sind im Nachtclub mit meinem Gast Caroline Wittmer. Sie ist Kuratorin im Riedberg-Museum seit 17 Jahren und verantwortet dort den Bereich Indien. Das gibt verschiedene Bereiche. Das gibt Afrika, das gibt wahrscheinlich Süd- und Nordamerika und Indien oder vielleicht Ozeanien. Aber etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass so eine Ausstellung fast 5 Jahre Vorbereitung braucht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, warum das ist. Weil das sind Gegenstände, die zum Teil müssen oder ausgeliehen werden von anderen Orten. Und da muss man natürlich Rücksicht nehmen auf den Terminplan von den anderen Orten. Aber nicht nur das. Manchmal vergessen wir, oder, dass die Kunstwerke auch empfindlich sind, schützenswert sind, weil, ja, schlussendlich ist ja hinter jedem Bild oder hinter jeder Skulptur irgendeine Art ein Sicherheitssystem, und heute Abend knacken wir das, also damit sie dann gehen können, ausrauben, damit sie wissen, wie das geht. Das hat Caroline mir versprochen, dass wir hier da alle die Lücken auflösen heute. Geht natürlich nicht, selbstverständlich, aber mich nimmt es gleich Wunder. Das sind Gegenstände, wertvolle Schätze, die dir manchmal hin und her schieben. Caroline, begleitet dir die Gegenstände, um wirklich sicher zu sein? Ich meine, irgendwo werden sie eingepackt und irgendwo kommen sie an. Ab welchem Moment ist sie deiner Verantwortung, dass das Kunstobjekt ganz ist?
Ja, verantwortlich sind natürlich immer mehrere Leute. Und ja, man begleitet sehr viel Kunstwerk, wenn sie in andere Museen gehen und dort ausgestellt werden. Und natürlich auch umgekehrt, wenn andere Museen uns etwas auslehnen, kommen dort auch Leute mit.
Du bist in San Francisco gewesen.
Ich bin zum Beispiel in San Francisco gewesen. Das war meine erste Kurierreise gewesen damals. Da bin ich noch nicht mal richtig als Kuratorin angestellt gewesen, sondern noch in der Kunstvermittlung. Und ja, dort ist mir auch aufgegangen, warum. Also die Sachen werden bei uns eingepackt und es sind Malerei gewesen, also von meinem Bereich indische Malerei, und geramet gewesen, und eigentlich habe ich gedacht, ja, kann nicht viel schief gehen, oder? Und es ist mir dann erst aufgegangen, als es dann gesagt hat, hey, gell, du darfst im Fall erst einsteigen, wenn der vom Transport dir es okay gibt und das Zeug im Flug ist.
Und dann im Frachtraum, oder?
Im Frachtraum, genau. Okay, und dann dasselbe wieder dort, also musst du also relativ schnell mal raus aus dem Flug und das wieder in Empfang nehmen, dann kommst du auch in Bereiche vom Flughafen, wo du eigentlich als normal gar nicht siehst. Und vor Ort ist dann auch so ein bisschen, das sind dann die Momente, wo es gut ist, wenn jemand dabei ist, weil da tauchen Sachen auf, wo du einfach nicht daran gedacht hast vorher.
Zum Beispiel?
Jetzt in dem Fall ist es das erste Mal, haben sie gesagt, hey, wir haben gedacht, das Bild, das ich uns auslehne, sei Querformat. Dann habe ich gefunden, ja, pff, ist es doch. Ja, schon, aber es ist Hochformat gerahmt. Also, ja, was haben wir angegeben? Das haben wir nicht gesehen.
5 Jahre Vorbereitung.
Und dann haben sie halt, dann haben sie die ganze Wand müssen neu ausmessen, oder? Weil irgendwie vorab halt auch bestimmt wird, welches Bild genau wo hängt. Das ist alles durchgetaktet und durchgeplant. Dann ist es dann irgendwie weitergegangen, dann haben sie dann das neu ausgemessen, den genauen Ort bestimmt. Und dann habe ich gemerkt, es geht wieder irgendeine Diskussion los. Da kommt einer zu mir und sagt so, du, wir haben das Problem. Wie bitte schön können wir das Erdbeben sicher aufhängen?
Oh.
Und ja, können wir es ausrahmen, einen anderen Rahmen nehmen? Und so. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Wir müssen es drin lassen. Und ich meine, das sind Sachen, da denkst du natürlich in Zürich nicht dran, Erdbeben sicher.
San Francisco, ja.
San Francisco schon, da muss das Zeug schwingen an der Wand. Und die Vitrinen sind auch so gebaut und alles. Und, ja. Also wir haben dann eine Lösung gefunden, aber da muss halt jemand vor Ort sein und dann sagen, nein, ihr dürft jetzt sicher nicht in den Rahmen reinbohren, das geht nicht.
Ja.
Und ausräumen geht auch nicht. Und
also es ist wirklich sehr viel Feinarbeit nötig und da kommen wahrscheinlich tausend von verschiedenen so Aspekten, die da mitspielen. Dann bist du auf dem Flug und dann geht es mit, also das Bild hast dann du in San Francisco quasi wie abgenommen. Also die Leute dort sind quasi entlastet gewesen von der Verantwortung.
Nein, die Verantwortung, also ich meine, klassisch auch alles versichert und die Verantwortung ist dann natürlich schon auch eigentlich abkisten, das ist jetzt eine Aufgabe, wo wir auch jemanden, der spezialisiert ist auf unserem Register, der könnte Geschichten erzählen bis innen raus. Da könntest du dich tot lachen. Und wo alles geregelt ist, eigentlich von Nagel zu Nagel versichert ist und eigentlich sobald es eingepackt ist, auch versichert und begleitet. Und wenn es die dort kaputt machen würde, wenn sie eben bekommen würde, bin nicht ich die Schuld. Also, kann ich
aber du wärst schuld, wenn jetzt im Riedberg-Museum irgendjemand würde Farbbeutel an ein Bild schmeissen.
Nein, da gibt es auch wieder Versicherungen. Und,
ja gut, Versicherungen. Nützt das
also,
etwas?
Nein, natürlich nicht, aber die Schuld, ja, also, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg gestellt. Die Schuld ist der, der es macht. Natürlich, oder? Aber wir sind schon verantwortlich, dass wir eigentlich Sicherheitsmaßnahmen so parat machen und die Werk so ausstellen, dass ihnen nichts passieren kann. Und ich meine, Farbbeutel oder Tomatensauce ist jetzt eins. Das, aber es sind ganz normale Sachen wie Lichteinfall, wo, Luftfeuchtigkeit, wo es Werk schädigen könnte. Wir müssen schauen, dass keine Schädlinge reinkommen. So Sachen. Das ist eigentlich, das ist der Alltag. Jetzt, die Farbbeutel sind jetzt bei uns noch nicht. Ankommen.
Wie geht's dir dabei, so fest Sorge hat für einen Gegenstand, den du wahrscheinlich vielleicht kennst, aus der Literatur schon irgendwo gelesen hast darüber, und jetzt packst du den aus?
Es ist grossartig. Also, das ist der Moment, das ist wie Weihnachten und Geburt und Ostern irgendwie zusammen. Dass du ein Objekt vor Jahren mal im Original gesehen hast, vielleicht auch schon, vielleicht gar nicht im Original gesehen hast, und dann kannst du das auspacken vor Ort und darfst es vielleicht sogar in die Hände nehmen. Das ist ein unglaublicher Moment. Ganz am Anfang spürst du schon so ein bisschen huiuiui.
Respekt.
Darf jetzt nicht drüber nachdenken, wie viel das wert ist, was da Versicherung und alles dahinter steht, wie alt das ist und wie man dem Sorge hat. Da entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit eine Professionalität, dass ich ganz genau weiss, wie ich so ein Bild muss anlangen, wie ich es muss haben, wie ich's, was ich damit machen darf und was nicht.
Macht es dich zurückhaltender, je wertvoller das etwas ist? Also weisst du, dass der wirklich, ich glaube, du musst viel mit Händen arbeiten, oder?
Es kommt ein bisschen auf die Objekte an bei uns. Also, Händchen in den Papiersachen mache ich jetzt nicht so gern, wenn es im Passepartout sind schon, damit es keine Fingerabdrücke gibt. Und sonst tue ich eigentlich gern, wenn ich wirklich mit dem Bild arbeite, tue ich eigentlich gern die Hände waschen zum Anlangen, weil ich das Papier spüren muss, zum wissen, wie alt es ist, was für eine Struktur hat es. Hat es irgendwo Klebstellen? Und das siehst du manchmal von bloßem Auge nicht und mit dem Händchen eben auch nicht.
Sehr sinnliche Angelegenheit, wie ich schon gesagt habe. Kunst könnte keine Grenzen, das haben wir jetzt abgehört. Du bist nach San Francisco. Jetzt, natürlich, wie sie von einem Museum ins andere kommen. Wie ist denn das eigentlich, die internationale Zusammenarbeit? Bei den Zoos weiss ich, die sind verknüpft miteinander und die wissen alles über jedes Tier. Ist das bei den Museen gleich? Ja. Hast du Kontakt mit anderen Kuratorinnen, Kuratoren, die auch für Indien zuständig sind?
Ja. Natürlich nicht in allen, und es gibt nicht so ein Netzwerk wie jetzt, es gibt kein Züchtungsbuch wie beim Zoo. Es wäre vielleicht manchmal gäbig. Aber ja, natürlich haben wir Kontakt mit anderen Leuten aus anderen Museen, weil wir sind gleich auch alle ein bisschen Allgemeintierli. Jeder hat sein Spezialgebiet, man ist für einen viel grösseren Sammlungsbereich zuständig, und dann ist natürlich wichtig, dass man jemanden kennt, der sich 10 Jahre mit einer Art von Bildern beschäftigt hat, so wie ich es für eine andere Art von Bildern gemacht habe.
Das heisst, es könnte sein, dass du zu diesen 2.500 oder 2.000 Bildern, die jetzt bei euch bereit sind, weitere würdest einkaufen irgendwo von der Welt oder auf der Welt?
Ja, also wir haben als Museum auch eine Möglichkeit, auch Bilder zu kaufen. Natürlich mit sehr begrenztem Budget, darum sind wir auch mehr noch darauf angewiesen. Und das ist ein grösser Teil von unserer Sammlung, wo geschenkte Sachen sind, in jedem Sammlungsbereich, von Ozeanien bis Afrika, Indien, indische Malerei, alles Mögliche. Und das ist für uns ganz ein wichtiger Teil, ja.
Über die Schenkung möchte ich reden, weil du bist an einer Schenkung, die gekommen ist aus der Westschweiz, die sich mit Indien befasst und irgendwie gleichen Bezug zu der Schweiz herstellt. Zu der kommen wir als Nächstes. Mhm. Und ich möchte auch noch darüber reden, wie das geht, Kunst vermitteln. Wie gesagt, es nützt ja nichts, wenn du vor einem so einem Werk stehst und nichts verstehst und nachher frustriert abhaust und denkst, das hätte ich auch können malen, einfach viel billiger. Das wäre billig. Zürich West findet das Glück haben. Ja. Das ist ein Song, den du mitgenommen hast. Und ich weiss, du hast mir es gesagt, das ist ein sehr persönliches Lied.
Ja, das ist ein Lied, das rausgekommen ist, kurz bevor ich meinen Mann kennen und lieben gelernt habe. Und wo uns so durch die erste Zeit begleitet hat, wo wir dort sehr oft gehört haben. Und ich habe keine Ahnung, ob er jetzt noch wach ist oder schon mit unserer Kleinen eingepauset ist, aber es ist so ein bisschen gross an ihn.
Also ich weiss auf jeden Fall, dass er das Glück gefunden hat mit dir. Und umgekehrt.
Irgendwann kommt man immer an. Irgendwann ist geht's kein mit weiter. Doch was ist so teuf, ist sonst so stark. gebaut. Und jemand steht auf irgendetwas drauf. Und irgendwo geht die Tür auf. Irgendwann ist mir das Glück heim. Irgendwo auf einem Parkplatz. Und plötzlich schmeckt es wieder wie daheim. Das Lied für dich. Irgendwann weiß wer dich. Irgendwann ist mein Glück heim. Irgendwann in der Posthaltstelle. Und plötzlich schmeckt's wieder wie daheim. Irgendwann ist mein Glück heim.
Le but c'est clé, dance floor se remplit, c'est clé. Vibrations passent dans la foule lorsqu'on rentre en piste. Alerte, ça fait jour et nuit, décollez vos oreilles expertes. Expérimentez, s'alimenter de vinyle et démonter. Toutes les lois établies, et que l'on s'amuse à bannir. Chaque album sa surprise, laissez vos faces ébahies. Hey, nous ce qu'on donne, ouais, c'est parce qu'on nous, on en a des tonnes. Pas besoin de nous le rendre, que je sache, l'amour de mon art n'est pas à vendre.
Viens la pluie, c'est cassé compris, c'est la vie, c'est la vie. On a des remords, des envies, c'est comme ça qu'on aime, c'est la vie,
c'est la vie. Vino maniarico flow, un regalo que te hago. Chiedi al sofà, te despega il culo. Che seas shy, che seas chulo, che seas fly o seas puro.
Si apre il bouton, viens la pluie. Pour moi, ce n'est pas un souci. Oh. C'est la vie qui veut ça, comme on dit. Mais l'envie reste en lit. Y'a pas de problème, des solutions. À chaque question, ça répond.
Et chaque fois,
donner le meilleur de soi-même. Boucler son taf comme le résultat d'un théorème. Avec une halte à Lyon, fous alliés, des allumés, des milliers de kills écumés, des salles enfumées, et une alagain résumé, 8 bébés dans les bacs, l'aurait présumé, pousse, pousse, sont tes enceintes cils, pousse ainsi, c'est parce que ma bouche est trop fertile.
Sens Unique ist das gesehen mit C'est la vie. Und die Musik, die Sie heute hören, ein Grossteil von dieser Musik, hat mein Gast mitgenommen, Caroline Wittmer. Sie ist Kuratorin im Museum Rietberg, verantwortet dort den Bereich Indien. Und man lernt ja einen Menschen auch ein bisschen über Musik kennen. Sens Unique, das klingt so ein bisschen nach Hip-Hop und so Groove. Wie bist du auf das gekommen? Ich würde ja eigentlich denken, dass jemand, der 5 Jahre oder 6 Jahre doktoriert noch hat, Religionswissenschaft und Indologie studiert, vielleicht auch eher klassische Musik hört und nicht so Hip-Hop.
Klassische Musik höre ich auch. Du hast mir noch gesagt, das müsse ungefähr hinpassen.
Ah, du hättest viel schlimmer. Also, du hättest härtere. Du hättest andere Musik mitgenommen.
Nein, nein. Also, mein CD-Regal, ich hatte tatsächlich noch das CD-Regal, ist wirklich ziemlich Popuri, aber Sonnenschneid ist einfach, das ist meine Jugend, da gehört zu mir dazu. Und
der Groove.
In der Westschweizer, ja. Hast
du
noch.
Du hast, ein Kind, das 5 ist, vorher hast du gesagt, du hast einen Schatz, der daheim ist, vielleicht schon im Bett ist. Und wir haben noch eine letzte Möglichkeit, miteinander zu reden. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was mich würde interessieren. Und wir haben ein bisschen gehört, wo du geredet hast von Weihnachten und Geburtstag zusammen, wo du etwas ausgepackt hast, wo du einfach nur gehört hast von Berichten oder von Bildern. Und dann hast du es plötzlich selber in der Hand. Wir haben es aber auch noch davon gehabt, wie man zum Beispiel eben die Kunst, die dort hängt oder die man anschauen kann, soll vermittelt werden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, Kunst sei etwas Elitäres, etwas für die oberen 10'000, etwas, das abgehoben ist, etwas, das ich nicht verstehe. Wenn jetzt jemand zulässt und das auch denkt, was würdest du dieser Person sagen, was Kunst, so wie es jetzt du siehst, könnte sein für jemanden, dass es nicht so abgehoben ist? Ich finde es jetzt nicht mehr so elitär, wie ich es gefunden habe, dank dem, dass ich bei euch gesehen bin, im Rietberg mal ein bisschen rumschauen. Aber hast du Verständnis für die Haltung, die gewisse Leute haben? Ich meine, du erzählst, du hast dort nach Indien und hast etwas können beobachten im Detail, während dem andere hier oder auch in Indien verhungert oder hier irgendetwas machen müssen. Hast du Verständnis für Leute, die sagen, das ist abgehoben oder elitär?
Ja, schon. Mal bis zu einem gewissen Grad schon. Aber ich denke, es ist Kunst, kann uns allen wie etwas sagen. Oder einfach, ich sage nicht Kunst im Allgemeinen, aber man kann einem Kunstwerk begegnen, man kann sehr viel irgendwie auch mitnehmen, beobachten und einfach auch mal noch etwas anders eintauchen. Man muss einfach ein bisschen auch offen sein und auch den Mut haben, ins Museum zu gehen, mal zu schauen, mal jemanden zu fragen. Und ich denke, natürlich haben wir als Museum auch eine grosse Verantwortung, da ein niederschwelliges Angebot zu machen. Und
was heisst das, ein niederschwelliges Angebot? Was ist das?
Also eben, für mich zum Beispiel, ein Bild anzuhängen, wo schwarz ist und Le Noir heisst, das ist für mich, also das überfordert definitiv. Das ist, macht keinen Sinn, finde ich. Ausser für ausgewiesene Kunstspezialisten von zeitgenössischer Kunst. Aber
das heisst, bei dir müssen da nicht nackte Leute durch die Ausstellung laufen?
Auf den Bildern hat es schon genug nackte Leute, das langt. Oder halbnackte. Aber nein, man kann zum Beispiel Geschichten erzählen. Ich habe in der letzten Ausstellung habe ich einfach Bilder mit Geschichten erzählt. Ich habe einfach erzählt, welche Geschichte auf dem Bild dargestellt ist. Und natürlich kann ich auch von der Zeit, wo das entstanden ist, ich kann mit Jahreszahlen um mich schlagen. Ich kann irgendwie sagen, in der und der Region ist es und an dem Ort und in dieser Werkstatt und dem Stil. Und dann laufst du raus und denkst, ja, schön und gut, aber das ist überhaupt nicht.
Ja.
Aber wenn ich zuerst eine Geschichte erzähle, dann findest du irgendwo einen Ansatzpunkt und die Geschichte kann inhaltlich sein. Es kann jetzt eben wie in meinem Fall, oft sind es mythologische Geschichten oder Poesie hast du vorher erwähnt als Kunst. Das ist auch ein Gedicht, kann ich dazu zitieren. Ich kann Geschichte auch erzählen, wie das Werk da hingekommen ist und plötzlich gibt's Anknüpfungspunkte und so das Anekdotische und das Erleben von dem Ort und ich glaube, das ist wie das Wichtige. Und wenn man dort die Türen öffnet und das Angebot macht, dann muss ich nichts von Indien aus dem 17. Jahrhundert kennen, um
ja.
mit dem Bild etwas können anzufangen und etwas heimzunehmen, wenn ich das angeschaut habe.
Ja. Ich finde das sehr sympathisch. Das kommt nicht an bei mir. Und, ich würde ja wirklich gerne mehr Zeit im Museum verbringen, um dir zuzuhören. Die ganzen Geschichten, die du einfach alle kennst. Wie geht das? Kann man neben einem Bild dich dort hören? Oder habt ihr so, wie soll ich sagen, kann man den Kopfhörer anlegen und dann hört man das, was du vorher aufgenommen hast, zu einem Bild, zu einem einzelnen Bild? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass man Geschichten erfährt von einzelnen Bildern?
Also, die eine Möglichkeit ist sicher mal eine Führung. Mitzumachen.
Ja.
Wir haben ganz tolle Leute, die ganz tolle Führungen machen und sehr lebendig können erzählen. Und das ist wahrscheinlich wie so ein bisschen das Erste. Man kann auch lesen dazu. Ich selber bin jetzt nicht unbedingt der, der gern in einem Museum steht und zuerst mal irgendwie einen ellenlangen Text liest zu einem Bild und dann habe ich das Gefühl, ich verstehe es oder eben auch nicht. Wir versuchen da ganz verschiedene Möglichkeiten zu haben. In meiner letzten Ausstellung letztes Jahr habe ich es tatsächlich so gemacht, da habe ich Geschichten geschrieben zu diesen Bildern und man hat mit Kopfhörern einfach hinhocken und die Geschichten hören. Die kann man immer noch auf dem Internet hören übrigens. Und jetzt haben wir die Ausstellung Agamala, die auch zu indischer Malerei ist, mega komplexes Thema mit Gedicht und Musik, was alles in dem Bild drin steckt. In dieser Ausstellung gibt es so viel zu entdecken und selber zu machen, wie man eben Gefühl könnte in Bild umsetzen, wie man Gefühl in Wort kann umsetzen, wie das von dem Wort wieder um ins Bild kommt, wo man sehr viel kann selber herausfinden und entdecken. Kurze Videos, wo man mal einfach 3 Minuten kann zuhören, was ist indische Musik. Mega cool gemacht und wirklich irgendwie für, ich glaube, da findet jeder etwas.
Ja, ich bin schon beim Vorbereiten von dieser Sendung auf der Homepage reitberg.ch so richtig eingetaucht. Dort hat schon so viel Material und ich bin ziemlich erstaunt gewesen, was da alles angeboten wird. Da gibt's auch Musik, da gibt's Konzerte, da gibt's Nachmittag, da gibt's... Mhm. Also, das ist für mich Kunst, die lebt. Lebendige Kunst.
Unbedingt.
Und so könnte ich mir vorstellen, dass es überlebt. Weil wir sind ja in der Zeit von der Digitalisierung, wir sind in der digitalen Welt schon lange angekommen und was für eine Vision hast denn du für, ich sage jetzt mal, für die nächsten Jahre? Ich werde mal über die Zukunft von der Kunst reden. Wie siehst du das? Wie wichtig ist es, dass wir das noch echt sehen?
Ich glaube, es darf nie verloren gehen. Und ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wirklich mehr Menschen, noch mehr Menschen irgendwie den Weg ins Museum finden und einfach das auch wertschätzen und geniessen, was dort ist, sich aber auch nachdenklich stimmen lassen. Es sind ja auch nicht immer schöne Sachen, es sind nicht immer leichte Themen, es gibt auch Themen, die einem anstoßen, die einem zum Nachdenken bringen. Und ich würde mir wünschen, dass man da so ein bisschen eine Hemmschwelle, hey, einfach mal schauen. Und wenn du nichts verstehst, ist mir voll egal. Dann gehst du raus und trinkst einen schönen Kaffee im Park und ist auch gut.
Ja.
Es muss auch nicht jeden interessieren.
Ja.
Aber einfach mal ausprobieren.
Aber die haben schon Gäste gehabt, einen besonderen Gast aus Pakistan, der mal gekommen ist. Eine Frau.
Ah, wir haben alles, immer wieder besondere Gäste.
Aber du hast ja mal eine Ausstellung.
Und ja, wir arbeiten natürlich sehr viel auch mit den Leuten zusammen aus den Ländern, wo die Werke herkommen. Sagt das Indien, Pakistan, afrikanische Länder, überall. Wir schauen immer, dass wir die Leute wie auch ein bisschen da holen können, mit ihnen zusammen können. Ausdenken. Und das ist auch ein Grund, warum so eine Ausstellung relativ lang dauert. Man muss die Leute erst mal finden und sich zusammentun mit ihnen. Wir haben mal eine Ausstellung gehabt zur zeitgenössischen pakistanischen Kunst. Das ist cool gsi, wo wir Werke von unserer Sammlung hatten und mit der Kunsthochschule in Lahore zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir ungefähr 20 Künstlerinnen und Künstler gehabt, die uns Werke geschickt haben, gemacht haben. Und wir haben die ausgestellt. Und ja, da haben wir auch nicht so recht gewusst, was da alles kommt. Es ist natürlich auch später gekommen als geplant, relativ knapp vor Ausstellungsanfang.
Gehört dazu.
Alles in einem Format, das irgendwie nicht in die Vitrine passt, zu dick, zu dünn, zu gross, alles Mögliche. Aber wir haben es geschafft und es ist mega toll gewesen und es ist auch eine von den Künstlerinnen dabei gewesen. Und das ist auch ganz eine tolle Begegnung gewesen. Und so Begegnungen sind bei uns möglich.
Und dass jemand gekommen ist, eine Verwandte von einem Künstler, den du ausgestellt hast?
Nicht von einem Künstler, aber von... Das sind, wie gesagt, die Malereien sind früher an den Fürsten, die haben den Maharajas gehört, eigentlich den Fürsten. Es hat ja unzählige Fürstenhöfe gegeben in dieser Zeit, im 17., 18. Jahrhundert in Indien. Und eines Tages war wirklich jemand im Haus, eine Nachfahrin von so einem Maharaja. Die hat dann am Empfang unten nach mir gefragt, wer die Ausstellung gemacht hat. Dann konnte ich begebigerweise einfach die Stegen runtergumpen und können dabei sein. Und dann hat sie mir erzählt, wer sie ist und dass sie sich daran erinnert, wie ihre Grosspapi so einen ganzen Stapel, so 10 Zentimeter, das sind, ich weiss, das müssen irgendwie 200 Blätter gewesen sein, damals in den 60er Jahren verkauft hat. Und sie hat gesehen, wie der Grosspapi die verkauft hat. Sie hat aber nie gewusst, welche Bilder das gewesen sind.
Und
jetzt kann sie denen in Zürich wieder begegnen und sie war unhappy gewesen und hat sich auch gefreut, dass die hier für so ein wirklich breites Publikum einfach zugänglich sind, dass wir denen Sorge tragen. Es war eine wahnsinnig schöne Begegnung. Ja.
Du bist an etwas am Dran und jetzt möchte ich noch den letzten Teil ansprechen. Du bist an einer Brücke geschlagen zwischen Indien und der Schweiz. Man könnte sich fragen, warum Indien? Jetzt könnte ich dich fragen, was sollen wir von Indien mitnehmen? Aber du bist an etwas am Dran, wo tatsächlich die Schweizer Rolle spielt. Es geht um einen Apotheker aus dem Kanton Watt, glaube ich, der vor 250 Jahren in Indien war. Und ich meine, das war doch britische Kolonialzeit dann.
Ja, es war eine Zeit in Indien, wo alle möglichen Mächte in ihrem Spiel gewesen, also von den Franzosen bis über die Briten und auch die Holländer noch, damals Niederlande. Und in diesen Armeen haben auch Schweizer Söldner gedient. Und es ist aber, das ist ein Monsieur Bersuret gewesen, der in Yverdon gelebt hat, um 1741 geboren ist. Und er ist zusammen mit seinem Onkel und 3 Cousins auf Indien gegangen und hat dort als Söldner erstmal gedient. Hat aber
also er ist dort eingegangen, zum als Söldner in Dienst?
Ja. Okay. Ja. Und das heisst, er sagt so irgendwo Gouverneur geworden, aber das muss man ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Aber auf jeden Fall hat er sich dann auch mit der Armee irgendwie überworfen und ist dann in den Handel eingestiegen, hat eine Indigo-Plantage aufgezogen und hat können für den Herrscher vor Ort, den Nawab, das ist so eine Art ein Statthalter, ein kleiner Fürst, kleiner oder grösser, können auf eigene Rechnung Steuern eintreiben. Und der ist dann ungefähr 1790 so rum, wieder zurückgekommen in die Schweiz als einziger von seiner Familie und hat im Gepäck indische Malereien gehabt. Und inzwischen wissen wir auch, dass er mit jemand anderem, wo in Indien Franco-Schweizer wichtiger Mensch, der ganz berühmt ist für seine, also in unserem Fachkreis muss man sagen, ganz berühmt für seine indischen Malereien, Kontakt gehabt hat, dass ein Briefwechsel mit einem Maler bestanden hat und. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend, dass die Bilder eigentlich seither im Familienbesitz geblieben sind. Es ist auch spannend, wenn man sich überlegt, wieso hat jetzt der damals indische Kunst gesammelt? Wie hat er ausgewählt? Wie hat er vielleicht auch dem Maler noch gesagt, was er gern hat, wie er es gern hat? Wir haben einen Briefwechsel, wo eigentlich Bestellungen gemacht werden. Und das in einer Zeit, wo eben die Künstler, Maler nicht mehr so sehr für die Fürsten malen können, weil die einfach auch nicht mehr so viel zur Verfügung haben.
Für dich super spannend, hä?
Koloniale Strukturen.
Für dich super spannend. Ist das eine Schenkung?
Das ist eine Schenkung, wo ein Nachfahr von dem Monsieur Bersuret, also von dem Händler- und Apothekerfamilie in Yverdon uns gemacht hat, wo mittlerweile aber in Deutschland lebt. Und, gefunden hat, das sind Bilder, die irgendwie mit der Schweiz zu tun haben und auf uns gestossen ist und gefunden hat, die müssen dort hin.
Okay.
Dritt am einzig richtigen Ort.
Das heisst, wir haben 2000 und jetzt noch die Bilder aus
Iverdon.
Ja, die sind schon drin. Ja, die sind schon eingerechnet. Okay. Hey, Caroline, das war hochspannend, mit dir heute Abend hier dürfen, über das zu reden, was das Museum ausmacht. Was verbindet eigentlich Tradition und das Moderne im Museum Rietberg?
Tradition und Moderne? Eher auch so ein bisschen. Natürlich, die Art und Weise, wie wir mit den alten Sachen umgehen, ist natürlich sehr modern, ist sehr
hochkomplex.
Und wir versuchen das auch immer wieder auf heutige Fragen eben anzustellen. Also wenn ich denke, heute gehe ich mit dem Flug innerhalb von ein paar Stunden fliege ich nach Indien, wenn ich mir eben vorstelle, wie es damals für den jungen 10-jährigen Iverdon war. Also die Fragen versuchen wir immer eine Verbindung herzustellen. Und wir versuchen wirklich auch mit zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, die irgendwie auch die Verbindung wiederherstellen zu ihrer Tradition.
Ich gehe ins Museum, einfach weil ich dich kennenlernen durfte, Caroline.
Unbedingt.
Ich komme ins Museum mit Liebe zum Detail, indische Malerei aus der Sammlung des Museums Rietberg. So findet man das im Internet. Das sind 60 außergewöhnliche Werke, die du ausgewählt hast aus einem Fundus von etwa 2.500 Bildern, die nicht eben nur die Augen, sondern vielleicht auch den Geist irgendwie ansprechen, vielleicht sogar verzaubern. Eine Ausstellung, die 30 Jahre Forschung, aber auch Leidenschaft und ich würde jetzt einmal sagen, auch das Zusammenarbeiten unter den verschiedenen Nationen oder unter den verschiedenen Kuratoren feiert. So, ich habe mich extrem gefreut. Mich nimmt einfach noch Wunder, was wünschst du für die Zukunft, für dich, für das Museum?
Ganz viele Leute dürfen im Museum zu begrüssen, unsere Geschichten erzählen.
Die rausgehen und berührt sind.
Ja. Irgendetwas mitnehmen.
Wie kann sich auch ärgern?
Dürfen wir auch. Auf jeden Fall. Dann ist irgendetwas passiert in einem Menschen.
Besser als nichts.
Besser als gar nicht kommen.
Gut, und vielleicht geht es jetzt ein paar Menschen so, wenn wir jetzt den Song hören, den letzten, den du noch mitgenommen hast in die Sendung. Nein, du musst gar nicht Angst haben. Ich vertrete ihn auch. Ich liebe die Band News. Eine wahnsinnige Gruppe, wie ich finde. Also alle, die gerne Queen haben, könnten ja eigentlich finden, News ist auch noch genial. Du hast den Song mitgenommen, Supermassive Black Hole. Warum News? Warum der Song?
Der hat einfach Power.
Gut, brauchen wir.
Können wir immer brauchen.
Gut, ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Vielen Dank, Caroline Wittmer, dass du hier gekommen bist.
Danke dir.
questori, colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa quel che è solo normalità. Ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrendo musica, la la la. Bambola volta nel tunnel, già messa via. Di tanti bei sogni la musa. Ghibli che soffia dietro a una porta chiusa. Ah, mi sento fradicio di magia. Ma forse quest'ora siamo già fuori orario, però un pediluvio mi farò. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la, la 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 la. Ah, se capita, chissà se capita un po' di classe anche per me. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la.
La 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 la.
Paolo Conte, was für eine Stimme. Er ist Jurist und spielt Klavier. Und wie? Und er ist auch ein Texter. Er ist der Gründer von Azzurro. Also der Gründer. Es ist der, der das Lied geschrieben hat. Mit dem Adriano Celentano ist bekannt worden. Wir haben es von Kunst gehabt, heute am Abend, die ersten zwei Stunden vom Museum. Dank der Caroline Wittmer haben wir einen Blick hinter die Museumswand können werfen. Und ich möchte auch Sie fragen, in der nächsten Stunde bis Mitternacht, was für ein Erlebnis verbindet Sie denn mit dem Museum? Vielleicht sind Sie ja mal zur Nacht in einem Museum gesehen. Aber vielleicht sind Sie mal in einem Museum gesehen, so wie ich als Kind in Luzern, wo Picasso ausgestellt worden ist. Und der hat doch dort, der Maler, tatsächlich ein Gesicht gemacht mit drei Augen im Gesicht. Und Sie können sich vorstellen, was da ein 8-, 9-jähriger Giel oder 10 denkt. Der ist nicht rausgekommen, der Maler. Und das könnte ich besser. Bei mir hat es nur zwei Augen. Das sind Geschichten, wo ich mich freue, wenn Sie sie mögen erzählen, so was Sie erlebt haben, wie Sie mit der Kunst in Berührung kommen sind, aber das nach den 11 Nachrichten.
Keep Nachrichten von SRF um 11 mit Dominik Brandt. Der erste Schnee bis ins Flachland hat in Teilen der Schweiz zu grossen Verkehrsbehinderungen geführt. Verschiedene Autobahn- und andere Straßenabschnitte waren und sind gesperrt wegen querstehenden Fahrzeugen und Unfällen. Vielerorts muss mit grossem Zeitverlust gerechnet werden. In Zürich, Basel und Bern wurde der Bus- und teils auch der Tramverkehr eingestellt. Aus Bern der Bericht von Dominik Meinberg.
Eine dicke Schneeschicht liegt auf abgestellten Fahrzeugen und Bistrotischen. Die Straßen sind komplett eingeschneit. Busse und Trams stehen auf der Straße, die orangen Blinker spiegeln sich im Schnee. Durch diesen bahnen sich Menschen einen Weg nach Hause. Auf Anfrage von Radio SRF bestätigt der städtische Verkehrsbetrieb Bernmobil, dass vorübergehend alle Trams und Busse stillstanden. Weichen und Fahrleitungen seien vereist, der Verkehr sei auf weiten Strecken blockiert. Bernmobil empfiehlt, nicht auf die Busse und Trams zu warten, sondern zu Fuß weiterzugehen. Personen seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt worden, jedoch fehle ein Überblick.
Dominik Meinberg. Vielerorts waren Pendlerinnen und Pendler wegen des Schnees mit großen Verspätungen unterwegs, so zum Beispiel auch in der Region Luzern. Auch im Bahnverkehr kam es zu Störungen. Laut der SBB mussten Reisende Verspätungen von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen und es fielen Züge aus. Gestört war vorübergehend auch der Betrieb am Flughafen Zürich. Vor allem am früheren Abend mussten zahlreiche Flüge annulliert werden. Russland hat die Ukraine mit einer neuen ballistischen Rakete mittlerer Reichweite angegriffen. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Videoansprache. Russland reagiere damit auf die jüngsten Angriffe der Ukraine mit Raketen, die eine größere Reichweite haben. Im Falle einer Eskalation werde man mit gleichen Maßnahmen reagieren, so Putin weiter. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, der Einsatz einer russischen ballistischen Rakete größerer Reichweite sei eine deutliche und schwere Eskalation und die Welt müsse reagieren. Ein Resultat aus dem Schweizer